Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Mohrenkopf ist ein Schokokuss und das Zigeunerschnitzel ein Schnitzel mit scharfer Soße. Wir sprechen ja auch nicht mehr von Behinderten, sondern von Menschen mit Behinderung. Und Rothäute sind auch tabu von der Sprache her, genau wie Indianer. Korrekt ist da natürlich amerikanische Ureinwohner. Oder noch besser, einfach den Stamm nennen, von dem der Mensch abstammt. Sprache kann voller Fettnäpfchen sein. Wir beim Radio erleben das ständig. Pascal Fischer ist im Studio. Hast du schon mal eine Mail bekommen, weil du irgendwas falsch oder nicht präzise genug formuliert hast?
Nee, das nicht, aber nee? So im privaten Umfeld, so Mohrenkopf will mir immer noch über die Lippen, so immer noch so aus der
Im
Kinderzeit.
Im letzten Augenblick Schokokuss.
Ja.
Ja, ich bekomme immer wieder Mails, auch wenn ich was falsch ausspreche oder so. Das tut den Menschen weh, wenn ich einen Namen falsch ausspreche. Eine neue Umfrage hat sich mit der Political Correctness von deutscher Sprache beschäftigt und was dabei rausgekommen ist, das gleich in 3,5 Minuten. Euch einen schönen Montagabend. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Sprache ist was Tolles, ne? Mit ihr kann man streiten, sich liebe Dinge ins Ohr flüstern. Man kann andere zurechtweisen, wenn sie den Genitiv vermeiden oder das Deppenapostroph in der geschriebenen Sprache verwenden. Auch das macht Spaß. Und wenn wir schon beim Zurechtweisen sind, es kann schon mal passieren, dass man gesagt bekommt, dass man das nicht mehr sagen darf, ja? Dass man irgendwas politisch nicht Korrektes gesagt hat. Und weil Political Correctness schon länger ein Streitthema ist, hat die Deutsche Presseagentur eine Umfrage in Auftrag gegeben, bei der es um politisch korrekte Sprache ging und die Frage, mehr oder weniger davon? Und wer bestimmt eigentlich darüber, was sprachlich richtig und korrekt ist? Stefan Beuting.
Seid ihr schon mal korrigiert worden?
Korrigiert worden auf sprachpolitische Korrektheit?
Ja, das passiert ja schon mal öfters.
10% sagen das.
Nein, aber selbst im Nachhinein dachte ich mir so, das war vielleicht nicht so ganz politisch korrekt ausgedrückt.
Noch nicht zurechtgewiesen worden oder nur sehr selten, das sind 82%. Es geht um politisch korrekte Sprache und welche Rolle das Korrigieren dabei spielt. Anscheinend keine so große wie vermutet. Eines der Ergebnisse der neuen Studie, von YouGov durchgeführt, von dpa beauftragt. 2050 Menschen wurden befragt. Es ging um das Thema Sensibilität im Umgang mit Sprache, wenn es um Minderheiten, sexuelle Orientierung oder Behinderung geht.
Ich bemühe mich, die politisch korrekte Wortwahl zu nutzen.
Aber
in ein Fettnäpfchen bin ich schon mal getreten, ja.
YouGov schlägt direkt ein paar Fettnäpfchen vor. Am schwierigsten scheint die korrekte Wortwahl im Bereich anderer kultureller Hintergrund. Zigeuner zum Beispiel ist diskriminierend. Besser wäre Roma, so etwas. Zweitschwierigstes Feld mit 18%. Menschen mit transsexueller oder homosexueller Orientierung.
Auf dem Gymnasium hatte ich einen schwulen Freund und im Unterricht habe ich dann irgendwann mal einfach so ganz plump gesagt, ey, du schwule Sau. Aber überhaupt nicht böse gemeint und er hatte mich dann korrigiert und seitdem mache ich das nicht mehr.
Homosexuelle Sau?
Ja, genau.
So ist richtig.
Immerhin 9% sagen, dass sie unsicher sind, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderung anzusprechen oder Menschen mit Handicap oder einen Mensch mit anderer Begabung. Wie unsicher ich selbst bin, das merke ich auf einmal, als Lukas an mir vorbeirollt.
Hi, darf ich dich kurz was fragen?
Ja, ja? Worum geht's denn?
Es ist eine Umfrage fürs Radio. Ist es besser, wenn ich mich so knie oder stehe? Oder
stehen
so?
Ist lieber.
Okay, ja. Gerne.
Lukas studiert BWL, hat noch 2 Semester. Er sitzt im Rollstuhl, weil er keine vollentwickelten Beine hat. Und das von Geburt an.
Also ich bin behindert, ganz normal. Aber ich bin auch ein Mensch mit Behinderung. Also es ist eine Ansichtssache, glaube ich. Und mir macht das überhaupt gar nichts aus, wenn Leute zu mir sagen, ey, du bist behindert. Das spielt für mich keine Rolle, weil es einfach die Wahrheit ist.
Respekt vor jedem, der ganz genaue Vorstellungen davon hat, wie wer benannt werden soll. Und das auch einfordert. Aber die Haltung von Lukas, die macht es einem deutlich leichter. Das entspannt spürbar.
Also ich glaube schon, dass es immer so ein bisschen auf die Intention ankommt, wie derjenige das meint.
Das heißt, es gibt keine unkorrekte Sprache, solange das Gewissen rein ist? Vielleicht ist es am Ende doch nicht so einfach.
Sie können natürlich schon sagen, ich habe das anders gemeint. Aber Sie müssen dann trotzdem damit rechnen, dass jemand anderes sagt, ja, aber du hast es so gesagt. Und der andere ist eben mit Teil des Prozesses, Bedeutung zu kreieren.
Nina Janich, Darmstädter Sprachwissenschaftlerin, kürt alle 12 Monate das Unwort des Jahres. Gute Sprache, schlechte Sprache, das ruft immer wieder Kritiker auf den Plan. Sie sagen, das macht unfrei. Janik kennt das und bringt eine Unterscheidung.
Also erstens kann man natürlich nicht in jeder Alltagssituation immer genau darauf achten, was man wie sagt. Wenn aber jetzt ein Politiker oder irgendjemand, der prominent ist und der die Möglichkeit hat, sagen öffentlich so ein Statement abzugeben, der sollte schon so viel Verantwortungsgefühl haben und auch so viel sprachkritisches Vermögen, dass er sich vorher genau überlegt, was er da sagt.
Weniger beleidigen, weniger ausschließen. Die Perspektive desjenigen einnehmen, über den ich spreche. Das würde helfen. Der Prozess, Sprache friedlicher und inklusiver zu machen, der ist aber nie abgeschlossen. Mit jeder Errungenschaft werden wir sensibler. Da gibt's kein richtig und kein falsch, sondern nur Verhandlung, sagt der Münchner Sozialwissenschaftler Armin Nassehi.
Wenn es was Problematisches an dieser PC-ness gibt, dann ist es eigentlich genau dies, dass man sozusagen nicht mehr frei redet, sondern eigentlich permanent Angst haben muss, dass der Satz, den man sagt, viel mehr bedeutet als das, was man eigentlich gemeint hat. Und das ist ein Austarieren.
Und dieses Austarieren, das fällt viel leichter, wenn du auf Leute wie Lukas triffst.
Man tritt natürlich ab und zu in Fettnäpfchen. Klar, mache ich sogar auch, ja, bei anderen Behinderten. Und manchmal ist es halt auch okay, einfach mal ein bisschen politisch unkorrekt zu sein, weil es einfach zum Leben auch dazugehört.
Stefan Beuting über politisch korrekte Sprache.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Am 1. Oktober 2017 stimmen die Bayern darüber ab, ob sie Teil Deutschlands bleiben wollen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Nein, das stimmt natürlich nicht mit den Bayern, wobei es beängstigend real klingt, ne, wenn man sowas sagt. In Spanien, da gibt es aber schon lange die Situation, dass einige Menschen in Katalonien die Unabhängigkeit von Spanien wollen. Und 400.000 sollen heute auf den Straßen Barcelonas demonstriert haben. Ich habe Bilder gesehen, das könnten tatsächlich so viele gewesen sein. Am 1. Oktober soll es dazu noch ein Referendum geben. Vor 3 Jahren hat Katalonien schon mal versucht, über ein Referendum unabhängig zu werden. Das spanische Verfassungsgericht, das hatte das damals aber verboten. An diesem Verbot hat sich eigentlich bis heute nichts geändert. Trotzdem versuchen es die Katalanen wieder. Bei einer Massendemonstration in Barcelona, da ist heute unser Korrespondent Oliver Neuroth. Oliver, du stehst noch im Pulk. Wie ist die Demonstration bisher verlaufen?
Ja, so ist es. Ich bin noch mittendrin und es ist eine ganz friedliche Demo gewesen. Dieser Nationalfeiertag hier hat auch immer eher so einen Volksfest-Touch, würde ich sagen. Also hier kommen sehr viele Familien hin, Leute kommen aus ganz Katalonien hergefahren mit Bussen und verbringen hier einen schönen Nachmittag und wollen einfach sich als Katalanen fühlen, die Gemeinschaft genießen. Und das Ganze hat natürlich in diesem Jahr einen ernsten Hintergrund, nämlich das Referendum, das am 1. Oktober starten soll. Aber von irgendwie einer ernsten Situation oder ernsten Stimmung ist hier gar nichts zu spüren. Eher von eben einer Volksfeststimmung.
Heute, 11.9., das ist so für die der Unabhängigkeitstag. Erklär nochmal, warum will Katalonien unbedingt die Unabhängigkeit?
Ja, da gibt es ganz viele Gründe, aber der Hauptgrund, den die meisten Menschen hier nennen, das ist die Kultur. Und zwar fühlen sich die meisten Katalanen einfach nicht wie Spanier. Sie sagen, dass sie ganz anders ticken, dass sie nichts mit Stierkampf anfangen können, mit Flamenco-Tanz. Dafür seien sie mehr europaorientiert und eben nicht so sehr auf Spanien gemünzt, auf die Traditionen, die man so aus Spanien klassisch kennt. Das ist der Grund 1. Der Grund 2, der so ein bisschen inoffiziell genannt wird, ist der, dass man nicht so viel Geld mehr nach Spanien zahlen möchte. Katalonien ist eine reiche Region, hier wird ziemlich viel Geld umgesetzt, viele Steuern gezahlt und durch ein Gesetz muss davon relativ viel abgeführt werden Richtung Madrid und da würde Katalonien lieber mehr Geld für sich behalten und nicht so viel an andere Regionen in Spanien zahlen müssen.
Das hat doch bestimmt schon mal jemand durchgerechnet, welche wirtschaftlichen Folgen hätte denn so eine Unabhängigkeit von Spanien für Spanien?
Ja, das ist schon viel durchgerechnet worden, aber alles recht unkonkret. Es heißt auf jeden Fall, das Ganze wäre schlimm für Spanien. Also wirtschaftlich schon irgendwie doof, wenn das Land rausbricht oder die Region, die 1/5 der Wirtschaftsleistung erbringt. Das heißt also, auf die würde dann Spanien verzichten müssen. Was das ganz konkret bedeutet, lässt sich erstmal nicht sagen, weil auch im Augenblick keiner weiß, wie diese Loslösung überhaupt funktionieren soll. Das heißt also, wäre Katalonien ein eigener Staat sofort? Wäre er erstmal irgendeine Region, die keiner anerkennt? Wäre Katalonien Teil von Europa? Hätte die Region den Euro als Währung? Alles noch so ganz viele Fragezeichen und auch eben für die Wirtschaftlichkeit Spaniens. Das kann keiner so genau vorhersehen.
Aber ich habe gerade schon gesagt, dass es rein rechtlich eigentlich nicht möglich ist, dieses Referendum abzuhalten. Die katalanischen Separatisten, die wollen trotzdem unbedingt am 1. Oktober abstimmen lassen. Was passiert denn dann, wenn es zur Abstimmung kommt?
Ja, das fragen sich hier viele. Kommt es erstmal überhaupt zu dieser Abstimmung? Das heißt, machen sie wirklich ernst? Und eben, was passiert dann genau? Es ist schon so, dass zum Beispiel viele Bürgermeister in Katalonien sagen, wir ticken eher so wie die Madrilenen. Das heißt, wir wollen da gar nicht mitmachen. Das sind dann Bürgermeister von Parteien, die eher so spanienorientiert sind, die Konservativen und die Sozialisten. Und die sagen, wir öffnen zum Beispiel unsere Schulen und Kindergärten gar nicht als Wahllokale. Das heißt, in vielen Regionen hier wird man wohl gar nicht abstimmen können. In Barcelona ist das auch noch ein großes Fragezeichen. Tja, und wenn dann trotzdem abgestimmt werden würde, was dann am Tag drauf passiert, niemand kann es im Moment sagen. Katalonien sagt, die Regierung, wir wollen uns dann einfach unabhängig erklären. Doch ob das ein eigener Staat ist, eine Region, die irgendwie nicht weiß, wo sie hingehört, das wissen wir alles noch nicht.
Man weiß ja auch gar nicht so richtig genau, wie viele Menschen überhaupt für die Unabhängigkeit sind in Katalonien, weil diejenigen, die sagen, nö, ich bin eigentlich dafür, bei Spanien zu bleiben, die gehen ja auch nicht unbedingt hin zu so einem Referendum, weil das Referendum ja eigentlich nicht legal ist, richtig?
Genau, so war es zum Beispiel 2014 bei diesem inoffiziellen Referendum, dass eigentlich nur die Leute hingegangen sind, die sowieso für die Unabhängigkeit waren. Deswegen war das Ergebnis 80% für die Abspaltung von Spanien. Das war dann ja eben nicht vollzogen worden, weil eben das Referendum inoffiziell war. Es ist auch so, dass Umfragen da sehr unterschiedlich, sehr tendenziös sind. Kommt drauf an, eben wer sie macht, die Umfrage. Das offizielle katalanische Statistikinstitut hat zumindest vor, ich glaube, 2-3 Monaten eine Umfrage veröffentlicht. Da hieß es, dass ungefähr 40% der Katalanen nur sagen, wir wollen raus, also eine Minderheit. Ob das jetzt in den nächsten 3 Wochen noch kippt von der Stimmung her, also ob der Wahlkampf der Separatisten noch anzieht, wir müssen es abwarten.
Live aus Barcelona, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Oliver Neuroth. Da haben heute schätzungsweise 400.000 Menschen für eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien demonstriert.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ausgehungerte Models laufen von Job zu Job, von Laufsteg zu Fotoshooting. In New York momentan, das Fashion Week noch bis Mittwoch, eine Stadt voller Designer, voller Models, voller Influencer. Und Rihanna hat zum Beispiel ihre Sportschuhkollektion vorgestellt. Schön, ne? Auf so einem roten Geländemotorrad. Wow. Aber noch mehr für Aufsehen sorgt ein Unternehmen, das wohl niemand als Modegröße auf dem Schirm hatte. Pascal Fischer aus unserem Team, welches?
Pornhub. Für alle, die das jetzt überhaupt nicht kennen, Pornhub.com ist die größte Sexvideoseite. Eine ursprünglich kanadische Marke, mittlerweile von größeren Häusern aufgekauft, aber eben natürlich noch die Marke im Netz seit 2007. Jetzt haben die sich also zusammengetan mit dem Streetwear-Label Richardson.
Okay, 10 Jahre Pornhub, das klingt nach einem Jubiläumsgag, wenn die jetzt Klamotten machen.
Ja, klar, also eindeutig ein Werbefeldzug, denn sehr ausgefallen ist das jetzt nicht stilmäßig, was die da an den Start bringen. Also Porncore ist nah am Normcore, sag ich mal so.
Wie sehen denn die Kollektionen aus? Kann man das tragen?
Naja, nur als bekennender Porno-Fan.
Also nein.
Nein. Oder wenn du es richtig trashen willst. Überall ist nämlich das Logo drauf. Und zwar auf Badeanzügen, Bomberjacken, Hoodie oder Tragetasche. Die sind jeweils schwarz und manchmal ist dieses Logo jetzt nur Handteller groß, manchmal aber auch wirklich brustumspannend. Ansonsten gibt es da noch ein T-Shirt mit Porno-Queen Asa Akira drauf oder ein T-Shirt mit den Flaggen der Länder, in denen die Website erlaubt oder verboten ist. Wenn das da verboten ist, dann sind die halt alle rot durchgestrichen.
Okay, Pornhub stellt seine erste Kollektion in New York bei der Fashion Week vor. Vielleicht eher was für drinnen und auch nicht zu empfehlen beim ersten Date.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gefälscht oder nicht, das schauen wir uns jetzt an. Es geht um eine Mail. Ein Informant hat der Zeitung Die Welt eine angebliche Mail der AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel aus dem Jahr 2013 zugespielt. Das habt ihr am Wochenende wahrscheinlich schon mitbekommen. Inhalt dieser Mail: rassistische Bemerkungen. Deutschland werde von kulturfremden Völkern überschwemmt. Die Regierungsmitglieder wären Schweine und Marionetten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Die wollten durch Überfremdung in den Ballungszentren molekulare Bürgerkriege erzeugen. Das sind alles Zitate aus dieser Mail. Von der Zeitung im Videochat gefragt, ob sie eidesstattlich versichere, diese Mail sei gefälscht, hat Alice Weidel selbst gesagt:
Das werden Sie sehen, ja, was wir tun werden. Aber das ist 2 Wochen vor dem Wahltermin. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. 2 Wochen sowas rauszuzaubern. Ja? Dann haben wir dann nachher noch ein gerichtliches Verfahren mitten im Wahlkampf, kurz vorm Wahlkampftermin. Das soll ja damit erreicht werden. Ich werde mich daran jetzt nicht beteiligen.
Klare Dementis klingen etwas anders. Trotzdem sprechen einige von einer gefakten Mail. Zum Beispiel Weidels Parteikollegin Beatrix von Storch, Pascal Fischer aus unserem Team. Du hast dir das angeschaut. Es kursiert im Netz ein Screenshot. Wie beweiskräftig ist der?
Nee, der sagt erstmal überhaupt nichts. Das Bild ist ja auf Twitter zum Beispiel zu sehen. Was siehst du da? Naja, weißer Hintergrund, schwarze Lettern, blaue Links, Adressen und Namen natürlich geschwärzt. Also das kann jeder mit Word oder einem Malprogramm faken.
Gut, aber dieser Mensch, der die Mail an die Zeitung Die Welt geleakt hat, der sagt auch, ich habe die Mail noch im Postfach. Man könnte ihm also über die Schulter schauen und sehen, aha, die ist da wirklich.
Ja, aber auch da siehst du nur, was auch bei Phishing-Mails die Leute dann wieder reinlegt. Ein angeblicher Absender, den kannst du als Fälscher selber eintragen, also aliceweidel@yahoo.de zum Beispiel. Dahinter könnte aber was ganz anderes als Adresse stehen. Das hat mir erklärt Nikolai Landzettel, der ist Geschäftsführer der Freiburger Firma DataSec und damit Cyber-Security-Experte. Im Header nachzuschauen, auch das überfordert ja uns User im Alltag oft schon.
Okay, aber das könnte man tun und Experten können dann auch alles Mögliche sehen.
Nee, leider eben nicht. Das ist so, als würdest du einen Brief in meinem Namen schreiben. Ja, da steht dann mein Name drauf. Ja und? Das beweist halt gar nichts. Nee. Jetzt ist im Header natürlich auch der Weg der E-Mail durch IP-Adressen abgelegt. Ne? Also so mehrere Zahlenkolonnen und so weiter. Wo wurde die da durchgeschleust? Aber auch das lässt sich leider fälschen, sagt Nikolai Landzettel.
Das klingt alles hochtechnisch, aber im Endeffekt, so viel Wissen gehört da nicht dazu. Wenn Sie heute einen Script-Kiddy haben, also einen Jugendlichen, der sich mit Hacking beschäftigt, der kriegt relativ schnell raus, zum Beispiel welcher E-Mail-Server für eine Firma zuständig ist. Und diese IP-Adressen dann in der richtigen Reihenfolge einzutragen, ist tatsächlich dann eher so Malen nach Zahlen.
Ja, und weitergeleitet an Experten könnte man ohnehin alles Mögliche eintragen, wie in so einem Texteditor natürlich.
Jetzt müsste der Informant, der Mensch, der die Mail geleakt hat, ja eigentlich in seinem Postfach nur ganz weit runterscrollen bis 2013. Mhm. Und da wäre die Mail, die ist ja nicht von neulich.
Nee, das ist so einer von diesen weichen Faktoren, die für Nikolai Landzettel schon eher ein Indiz sind, dass das alles echt ist. Wäre das eine Fälschung, ja, dann müsste schon vor 4 Jahren jemand eine Intrige eingeleitet haben. Ist natürlich auch erstmal denkbar.
Okay, das heißt, die Umstände drumherum sind vielleicht dann doch etwas aussagekräftiger?
Ja, das sagt der Informant ja auch. Es kommt der damalige Spitzname Lille vor. Es gibt wohl weitere Zeugenaussagen, die alle nahelegen. Weidels Thesen, die sind damals um die Zeit schärfer geworden. Das stimmt also irgendwie vom Stil her auch in dieser Mail. Am wichtigsten bleibt natürlich, dieser Mann hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, dieser Informant. Alice Weidel hat das bislang nicht getan.
Und wenn man eine falsche eidesstattliche Erklärung abgibt, dann ist das strafbar. Das hilft jetzt im Alltag wenig. Wie erkennen wir denn so eine Fake-Mail?
Ja, zuerst an so weichen Faktoren. Ne? Du wirst gesiezt von deinem Freund statt geduzt. Was ist da los? Vorsicht. Skurrile Rechtschreibfehler, weg damit. Am Ende hilft immer nur der Medienwechsel. Also, statt auf so einen Link in einer Mail von deiner Bank zu klicken, einfach mal bei der Bank selber anrufen und nochmal checken. Habt ihr mir tatsächlich was geschickt? Oder gleich eine neue Mail aufsetzen, nicht Antwort drücken, sondern eine neue Mail aufsetzen, in der du selbst den Empfänger dann einträgst.
Jetzt ist das Internet kein Neuland. Warum ist das im Jahr 2017 immer noch so ein Problem?
Ja, Nikolai Landzettel hat mir gesagt, es gibt längst Technologien, die Absender authentifizieren können. Die heißen sinnigerweise DMARC, steht für Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance, beziehungsweise SPF, Sender Policy Framework. Das funktioniert so, dein E-Mail-Server kriegt eine Mail, der sieht einen angeblichen Sender-Server anhand der IP-Adresse und jetzt vergleicht er diese Sachen mit einer offiziellen IP-Adresse in einer Liste. Ne? Stimmt das jetzt nicht überein? Also stimmt es nicht, da Amazon oder PayPal mit dieser IP-Nummer, dann lässt er die Mail nicht durch oder was auch immer du machen willst.
Wenn das nicht eingestellt ist, und das ist im Moment leider wirklich bei den meisten großen Firmen so, weil da muss man sagen, von wegen, da sind wir tatsächlich noch so ein bisschen die Kommunikationsneandertaler, dann ist es tatsächlich so, dass es nicht überprüft werden kann und damit tatsächlich von jedem Mailserver dieser Welt einfach im Namen einer Angela Merkel auch E-Mails verschickt werden könnten.
Also mit dieser Technologie könnte man wohl auch die Weidel-Mail checken, beziehungsweise als Fake wäre die gar nicht erst durchgekommen. Aber DMARC und SPF funktionieren noch nicht flächendeckend.
Eine angebliche Mail von Alice Weidel und wie wahrscheinlich das ist, dass sie ein Fake ist. Die Informationen in Deutschlandfunk Nova hatte Pascal Fischer. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Blick am Montagabend in Deutschlandfunk Nova auf den Hurricane Irma, die karibischen Inseln Barbuda, Saint Martin, Saint Barthélemy, die Jungferninseln und Kuba hat es am schlimmsten getroffen. Die Inseln sind zum Teil echt unbewohnbar. Ganz schlimme Bilder von dort, sieht aus wie nach einem Krieg. Circa 40 Menschen sind mittlerweile durch den Sturm in der Karibik und in den USA gestorben. Die Schäden festzustellen, das wird Wochen dauern. Inzwischen ist Irma auch über Florida hinweggezogen. Über 6 Millionen Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Nicht alle haben das getan. Der Hurricane hatte sich über Florida dann abgeschwächt. Für Schäden hat er trotzdem gesorgt. In Orlando, in Florida, ist unser Korrespondent Thorsten Teichmann im Hotel. Thorsten, wie schlimm hat es denn Florida getroffen?
Es war wirklich eine sehr schwere Sturmnacht für die Menschen, die ausgeharrt haben in Hotels wie wir hier oder zum Beispiel auch wirklich in ihren Häusern, wenn sie keine andere Zufluchtsmöglichkeit mehr hatten. Die Windgeschwindigkeiten gerade im Süden, die gingen locker über 200 Kilometer pro Stunde, als dann der Sturm auf Festland getroffen ist. Er hat sich dann, wie du gesagt hast, sehr stark abgeschwächt, aber es war immer noch zu gefährlich, um rauszugehen. Deswegen gab es eine Ausgangssperre und daran hat sich dann auch sehr, sehr viele einfach gehalten. Hier in Orlando gibt es im Moment keine Meldung über Verletzte durch diesen Sturm, aber natürlich über Sachschäden. Also in Orlando stehen Häuser unter Wasser, es gibt geflutete Straßen, es gibt ein Bild, was mich heute beeindruckt hat, da wurde eine Straße unterspült, es hat den Asphalt aufgerissen und ein Van steckt in diesem Asphalt fest. Die Menschen, die da drumherum wohnen, die hatten also einfach nur Glück. Und ganz aktuell im Nordosten von Florida, dort hat im Moment der Sturm eine Sturmflut in die Stadt Jacksonville reingetrieben. Rekordwerte 3 Meter über normal steht das Wasser und damit hatte niemand gerechnet, was die Rettungsarbeiten jetzt noch einmal erschwert.
Diese Inselkette südlich Floridas, Key West, die hat noch die Hurricane-Stärke 4 abbekommen. Weiß man, wie schlimm es dort aussieht?
Da gibt es erste Bilder aus Key West. Das war ja dann sehr schwierig. Die waren ja teilweise wirklich komplett abgeschnitten. Auf diesen Bildern ist zu sehen, dass doch sehr viele Häuser Schäden haben. Manchmal ist es nur die eingestürzte Veranda. In anderen Fällen ist das gesamte Haus zerstört. Das auch dauert noch eine ganze Weile, bis man das aufgenommen hat. Aber das ist schon das Gebiet, das in den USA am schwersten getroffen worden ist. Wir haben noch nicht alles gesehen. Aber von den ersten Bildern zu schließen, ist es doch glimpflicher abgegangen, obwohl viele zerstört worden ist, glimpflicher abgegangen als zum Beispiel im Osten der Karibik oder auf Kuba.
6 Millionen Menschen, die sich da in Sicherheit bringen sollten, ihre Häuser verlassen sollten. Das sind so viele Menschen, wie zusammen in Berlin und Hamburg leben. Wann können die wieder zurück in ihre Häuser?
Es hängt vor allen Dingen mit der Frage ab, wann haben sie wieder Strom? Also wir haben mit einer Frau hier in dem Hotel gesprochen, die hier ausgeharrt hat und jetzt wieder in den Süden zurück möchte, aber sagt, es geht gar nicht. Wir haben nämlich keinen Strom in der Nachbarschaft und deswegen bringt das gar keinen Sinn. Wir werden noch ein paar Tage im Hotel bleiben und ausharren. Der Strom ist wirklich das große Thema. 7 Millionen Häuser, Geschäfte in Florida und auch schon wohl in Georgia sind von diesem Stromausfall betroffen. Im Moment wird versucht zu klären, liegt es an den Leitungen? Manchmal sind es Probleme, die sich leicht beheben lassen. 17.000 Mitarbeiter der Energieversorgung sind unterwegs und versuchen, die Schäden aufzunehmen. Zuerst werden natürlich Schulen, Behörden, Krankenhäuser wieder angeschlossen und dann erst die Privathaushalte. Das heißt, für einige Familien, die dann in der kommenden Nacht auch wieder im Dunkeln sitzen, könnte das durchaus noch über eine Woche so weitergehen.
Irma zieht weiter in Richtung Georgia. Georgia hast du gerade schon erwähnt. Hat Florida damit jetzt alles überstanden, was den Sturm angeht?
Das sieht im Moment so aus. Der Sturm ist abgezogen und es ist ja im Moment auch so, dass das nächste Hurricane-Gebiet José derzeit nicht auf Florida oder weitere Karibikinseln zusteuert, sondern abgedreht ist nach Norden. Dementsprechend gibt es ein Aufatmen, was aber gleichzeitig eben einhergeht damit, dass die Schäden aufgenommen werden müssen. Und noch ist ja gar nicht klar, wer für die Schäden aufkommt, ob überhaupt jemand dafür aufkommt. Wer hat eine Versicherung, wer hat keine? Vor Jahren haben sich große Versicherer in den USA aus Florida bereits zurückgezogen, weil sie sagen, die Hurricane-Saison wird immer heftiger durch den Klimawandel. Die Wirtschaft hat den Klimawandel als Fakt bereits anerkannt und hat dementsprechend gehandelt. Was es aber für die Leute nicht leichter wird, macht, eine Versicherung für ihr Haus zu finden. Da sind Schäden entstanden, wo jetzt die Bundesregierung mit US-Präsident Trump gefragt ist. Die Bundesregierung, die US-Regierung, die muss hier einspringen und das nach dem Hurricane Harvey hier dann schon wieder in Florida. Das stellt sie vor große finanzielle Probleme.
Hat ja alles nichts mit dem Klimawandel zu tun. In Orlando, Florida, im Hotel. Korrespondent Thorsten Teichmann. Dürft ihr eigentlich wieder raus aus dem Hotel jetzt?
Ja, aber wir können ja nicht, weil wir die ganze Zeit mit euch reden. Deswegen warten wir wirklich darauf, dass wir jetzt zu euch sagen, habt einen schönen Abend, wir hören uns morgen wieder. Und wir fahren jetzt raus und gucken uns das Ganze direkt noch an, sprechen mit den Leuten, die wir vielleicht auch schon vorher getroffen haben. Wie ist es Ihnen ergangen in dieser Nacht? Wir können ja immer nur sagen, uns ging's gut, wir waren hier sicher. Aber viele andere hatten wirklich Sorge und Angst um ihr Leben und um ihr Haus.
Passt auf euch auf, danke.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen noch mal ganz kurz über Irma, über den Wirbelsturm und über ja skurrile Meldungen und was wir alles so drumherum gesehen haben. Menschen, die sich an unmögliche Stellen dann noch begeben haben, noch ein Foto machen mussten oder noch surfen gehen wollten, weil Flossen die Wellen so anlegen. Toll sind. Das ist doch unglaublich. Jetzt gibt es eine Geschichte von Menschen, die wollten mit Gewehren was gegen Irma tun. Pascal Fischer?
Ja, auf Facebook war das zu sehen. Da hat zum Beispiel Nutzer Ryan Edwards am Wochenende dazu aufgerufen, nach Jacksonville im Nordwesten Floridas zu kommen und Irma gemeinsam zu bekämpfen. Zitat: Lasst uns Irma zeigen, dass wir zuerst schießen. Noch ein paar Smileys dahinter gepackt.
Ja, ja. Und die waren dann alle samt Waffen unterwegs wahrscheinlich, ne?
Ja, das war halt so als Facebook-Event angelegt. 56.000 User fanden das zumindest interessant. So 10.000 wollen da teilgenommen haben. Edwards hat Irma ein goofy-looking windy head-ass, also nicht bad-ass, sondern head-ass genannt. Irma ziehe die Waffe, also wolle man schneller ziehen, war so das Motto.
Ist denn tatsächlich jemand gekommen?
Ja, das ist natürlich nur Online-Stuss, ne? Also 30.000 haben dann ganz am Ende angeblich teilgenommen. Der zuständige Sheriff in Pasco County dachte wohl, das machen die wirklich und hat gleich getwittert, schießt nicht mit Waffen auf Irma, ihr werdet es nicht schaffen, den Hurricanes abzuwenden. Die Leute sollten sich lieber als Helfer melden.
Das ist lustig, oder? Dass man den Menschen das sagen muss, dass man nicht alles mit Gewehren und Pistolen bekämpfen kann.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ich bin vorhin mit dem Auto über das Gesicht von Heribert Hirte, CDU, gefahren. Also zumindest über sein Plakat, das hat der Wind auf die Straße geweht. Die meisten Plakate, die hängen aber noch von den Parteien und zwar noch einige Zeit. Erst in 13 Tagen ungefähr, ja vor einer Stunde, anderthalb, haben wir dann gehört, in 13 Tagen, wer die Gewinner und wer die Verlierer der Bundestagswahl sind. Und so lange informieren wir euch noch etwas ausführlicher als sonst über verschiedene politische Themen und sprechen mit politisch Aktiven in unserem Alter. Sophie Pornschlegel zum Beispiel. Sie ist 27, arbeitet hauptberuflich als Projektmanagerin im Think Tank Progressives Zentrum, das vom Familienministerium finanziert wird. Sie selbst ist aber in keiner Partei. Ehrenamtlich engagiert sie sich auch noch für Polis 180, ein weiterer Think Tank, der sich vor allem mit Europa- und Außenpolitik-Themen beschäftigt. Sophie, was sind für dich die drängendsten Probleme, um die sich die EU in den kommenden 4 Jahren kümmern muss?
Breites Thema. Da gibt es, glaube ich, genug Themen, worum sich die EU kümmern müsste. Das erste ist natürlich die Wirtschafts- und die Währungsunion. Was passiert mit den südeuropäischen Staaten, Staatsschuldenkrisen? Da haben die Parteien ganz verschiedene Ansichten. Was ich schön fände, wäre ein Investitionsprogramm. Das Problem ist so ein bisschen, die Europapolitik ist in der Bundestagswahl gerade überhaupt nicht präsent, weil man das Gefühl hat, Merkel wartet darauf, bis die Ergebnisse stehen und dann kann sie ganz in Ruhe mit Juncker und Macron sich zusammen hinsetzen und überlegen, wie es weitergeht.
Warum ist dir die Wirtschafts- und Währungsunion da so besonders wichtig?
Das ist ein ganz großes Problem, weil es überhaupt nicht demokratisch ist zurzeit. Und es gab ein paar Parteien, die die Forderung gestellt haben, wir brauchen einen EU-Finanzminister oder einen Euro-Finanzminister und ein gemeinsames Budget oder zum Beispiel auch Euro-Einlagen. Das sind die drei großen Forderungen in diesem Bereich. Das Problem ist aber, dass die CDU und die Konservativen in Europa allgemein dagegen sind, weil das natürlich bedeuten würde, dass man noch mehr Souveränität abgibt an die EU. Und das ist sehr schwierig auch zu verkaufen an die Bürgerinnen und Bürger.
Du aber eigentlich gut fändest. Was wäre denn am Ende ein Ergebnis einer solchen Politik, wenn es am Ende zum Beispiel einen europäischen Finanzminister gäbe?
Ich fände es demokratischer, weil die Währungsunion existiert schon. Und das Problem ist, die Bürgerinnen und Bürger haben im Grunde keine Macht darüber. Und es wird jetzt alles intergouvernemental regiert. Das heißt, man hätte eine größere Demokratisierung der Europäischen Union, wenn man auch sagen würde, wir haben ein gemeinsames Budget und da hat das Europäische Parlament zum Beispiel auch mehr Macht. es wäre positiv, weil es eh schon in die Richtung gehen würde. Das Problem ist nur, das sind halt Integrationsschritte, die weitergehen. Und sowohl bei den Nationalisten, wie zum Beispiel die AfD, die wollen das natürlich nicht, aber sogar auch bei den Linken, die sagen, die EU ist eh schon zu neoliberal und das wollen wir alles nicht.
Durch deine Arbeit bei Polis 180, da weißt du ziemlich gut, was in den einzelnen Wahlprogrammen der deutschen Parteien zum Thema Europa drinsteht. Kommen wir mal zurück nach Deutschland. Welche Parteien überzeugen dich da mit ihren Vorschlägen am meisten, was so die Probleme der EU angeht?
Ganz klar die Grünen, weil die sich am meisten Gedanken darüber gemacht haben. Interessant ist zu sehen, dass die CDU nur 3 Seiten zu Europa hat in ihrem Wahlprogramm und das heißt Europa mit Sicherheit. Also sie verteidigen den Status quo. Die SPD ist in ihrem Wahlprogramm etwas progressiver, allerdings dann in ihrer Politik wahrscheinlich nicht, vor allem nicht, wenn es eine GroKo wird wieder. Mhm. Und die Grünen haben schöne Forderungen, wie zum Beispiel zum Investitionenprogramm, also ein Green New Deal. Sie wollen die Energieunion vorantreiben, Digitalisierung und vor allem, was ich sehr schön fand, sie wollen eine soziale Fortschrittsklausel im Lissabonner Vertrag, um die Mindeststandards zu sichern auf europäischer Ebene im Bereich des Sozialen.
Also das heißt, dass in allen EU-Staaten ungefähr die Menschen ein gleiches Niveau haben von der Sozialhilfe her.
Genau, also es geht auch vor allem um die soziale Dimension dieser Währungsunion, die ja zurzeit überhaupt nicht auf europäischer Ebene angesprochen wird. Und es würde auch eine Vertragsänderung bedeuten, weil das Lissabonner Vertrag ja ein Vertrag ist. Und es ist sehr unwahrscheinlich angesichts der jetzigen Situation und des Euroskeptizismus in Europa. Aber ich fand es eine sehr schöne Idee, zumindest von den Grünen. Und es ist auch sehr wichtig, dass man sich eben die europapolitischen Aspekte in den Wahlprogrammen auch anschaut, weil die werden auch dazu beitragen, was die nächste Bundesregierung macht, wenn diese Parteien an die Macht kommen.
Gab es denn einen Vorschlag, bei dem du dachtest, yeah, endlich mal eine richtig gute Idee, der dich sogar überrascht hat?
Ja, das sind die transnationalen Listen für die Europawahlen. Das würde nämlich zur Europäisierung dieser Europawahlen beitragen, indem man eben nicht nur nationale Politiker wählt, sondern eben transnationale. Das heißt, man könnte eine Zweitstimme haben während der Europawahl, die 2019 stattfinden wird, wo man dann eben zum Beispiel einen Rumänen wählen kann oder eine Französin. Und es würde heißen, dass man dann eine größere europäische Öffentlichkeit hätte und einen europäischen Wahlkampf. Und das finde ich eine sehr schöne Idee und ich hoffe auch, dass sich das durchsetzen wird.
Welches Thema vermisst du völlig bei den Wahlprogrammen der deutschen Parteien?
Brexit. Also es war schon sehr schön, dass es in den Wahlprogrammen zumindest Paragraphen und Absätze dazu gab. Die Grünen haben sich am meisten darüber Gedanken gemacht, aber sonst wurde da nichts gesagt, obwohl das sehr aktuell ist. Ja. Es wurde nur gesagt, keine Rosinenpickerei und wir wollen keine EU à la carte und die EU27 muss zusammenhalten und mehr nicht. Und das fand ich doch sehr schade, dass sie sich da nicht ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben. Und vor allem, was sehr interessant ist auch, ist, dass es einen riesen Clash gibt zwischen dem Diskurs und der Realität, weil im Diskurs und wenn man sich diese Wahlprogramme anschaut, redet man nicht wirklich von Krise, es geht alles nicht so gut, aber ist schon in Ordnung. Und in der Realität gibt es aber richtig große Politikbereiche, wo man dran arbeiten müsste und da wird leider nichts gemacht.
Sophie Pornschlegel, politisch aktiv, interessiert an EU-Politik, aber in keiner Partei. Und morgen Abend sprechen wir mit Konstantin Kornis, 24, beschäftigt sich vor allem mit BAföG und bezahlbaren Mieten in Unistädten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was ist denn bitte schön ein Brain Composer? Habe ich mich gefragt heute. Gibt es anscheinend tatsächlich, hört ihr jetzt in unserem Best-of-Wissensnachrichten von Aglaya Dane.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Komponieren nur mit Gedankenkraft. Forscher aus Graz in Österreich haben ein System entwickelt, mit dem sich Musik direkt aus dem Kopf aufs Papier bringen lässt. Sie nutzten dafür eine Schnittstelle, mit der sich die Signale aus dem Hirn auf einen Computer übertragen lassen. In einer Studie im Fachmagazin Plus One schreiben sie, wie ihr Brain Composer funktioniert. Testpersonen, allerdings mit musikalischem Vorwissen, bekamen dafür eine Haube aufgesetzt. Dann mussten sie sich auf einem Bildschirm auf das Zeichen konzentrieren, das sie gerade brauchten. Normalerweise werden bei solchen Systemen Buchstaben gezeigt. Im Fall des Brain Composers waren es Noten, Pausen oder Akkorde. Die Testpersonen konnten nach Aussage der Forscher schon nach einem kurzen Training mit dem System komponieren und die Musik spielen. Für die Forscher aus Graz ist das Komponieren mit Gedankenkraft aber nur eine Spielerei gewesen. Normalerweise entwickeln sie mit der Technik Systeme, die Menschen mit Behinderung helfen sollen. In keiner Region trinken die Menschen so viel Limo und Cola wie in Lateinamerika. Forscher aus Kanada und Guatemala wollten wissen, warum das so ist. Sie meinen, das hat auch mit den Schulen zu tun. Dort komme man leicht an Softdrinks, nicht aber an Trinkwasser. Die Forscher haben herausgefunden, dass Schüler in Guatemala im Schnitt doppelt so viele zuckerhaltige Getränke konsumieren wie Schüler in Kanada. Die Quote in Guatemala sei außerdem in öffentlichen Schulen höher als in Privatschulen. Beim Vergleich der Schulen fiel den Forschern auf, dass in guatemaltekischen Schulen die Lebensmittelindustrie extrem präsent ist. Die wirbt dort mit Plakaten, sponsert Kioske und verteilt umsonst Snacks und Getränke. Außerdem gäbe es an öffentlichen Schulen in Guatemala oft keine Trinkhähne im Gegensatz zu Kanada. Die Forscher sagen, dass ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Übergewicht sei, allen Kindern an Schulen gratis Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. 2016 war das Wort des Jahres postfaktisch. Viele Menschen haben sich gefragt, warum glauben Menschen eher dem US-Milliardär Trump als 100 Klimaforschern? Warum sind Menschen anfällig für Posts über kriminelle Flüchtlinge, bezweifeln aber Statistiken zu dem Thema? Das haben Psychologen von den Unis Koblenz-Landau und Marburg untersucht. Sie nennen das Phänomen motivierte Wissenschaftsrezeption. Sie haben herausgefunden, wir Menschen wollen glauben, dass wir Informationen vernunftgeleitet wahrnehmen. In Wirklichkeit passiert das aber selten. Entscheidend sind vielmehr individuelle Motivationen, Ängste, Bedürfnisse. Die prägen, wie sehr wir Informationen anzweifeln oder wie schnell wir sie für wahr halten. Aber wie kann man trotzdem in einen Dialog kommen? Die Forscher geben einen Tipp. Man muss die Menschen erst in ihrer Identität bestärken, nur dann sind sie offen für die Sichtweisen anderer. Ein Beispiel: Klimawandelskeptikern in den USA war Umweltschutz als patriotischer Akt kommuniziert worden. Danach waren sie offener für kritische Forschungsergebnisse dazu.
Deutschlandfunk Nova.
Gut, also letztens ist unser Keller mal vollgelaufen, als es sehr stark geregnet hat. Und einmal war bei meinen Eltern ein kleiner Baum im Garten umgeknickt. Mehr Sturm- und Gewitterschäden kann ich jetzt aus meinem sehr langweiligen Leben nicht melden. Der Rückversicherer Münchner Rück, der meldet heute allerdings, dass sich die Schäden durch Extremwetter, jetzt nicht in der Karibik oder in Florida, sondern in Deutschland, seit den 80ern fast vervierfacht haben. Wieso? Klimaforscher sagen, das liegt eindeutig am Klimawandel, an der Erderwärmung. Erderwärmung, so heißt es richtig. Wir fragen Mojib Latif. Er ist Meteorologe und Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Herr Latif, also nach dieser Statistik der Münchner Rück haben sich die Schäden durch extreme Wetterlagen in Deutschland vervierfacht seit den 80ern. Und von den 10 Gewittern mit den höchsten Schäden haben 7 in den vergangenen 5 Jahren stattgefunden. Steckt da der Klimawandel hinter oder könnte das auch einfach Zufall gewesen sein?
Naja, wahrscheinlich steckt da schon etwas der Klimawandel dahinter. Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich die Schäden auch deswegen steigen, weil immer mehr gebaut wird, auch in eigentlich bedrohten Gebieten. Und insofern ist das wahrscheinlich eine Kombination aus intensiveren Starkniederschlägen und eben mehr Gefahrengüter in Gefahrenregionen.
Wenn Sie sagen, es wird gebaut in bedrohten Gebieten, was gibt es denn für Gebiete, die jetzt von so schweren Gewittern immer wieder bedroht werden in Deutschland?
Ja, also es gibt ja kaum noch ein Grundstück, das nicht bebaut wird. Natürlich möchten viele Menschen am Wasser leben, möchten aufs Wasser blicken und so weiter. Und wenn dann entsprechend Starkniederschläge sich ereignen, dann können eben solche selbst kleinen Gewässer auf einmal zu reißenden Fluten werden. Und die nehmen dann alles mit, was ihnen sich in den Weg stellt. Und da müssen wir natürlich umdenken, denn wir müssen einfach damit rechnen, dass solche extremen Gewitter beispielsweise in der Zukunft einfach häufiger vorkommen und sich vielleicht noch intensivieren können.
In weniger als 2 Wochen ist Bundestagswahl und im Wahlkampf zu dieser Bundestagswahl ist der Klimawandel eigentlich kein großes Thema. Was glauben Sie denn? Warum ist das so? Lassen sich mit dem Klima keine Wähler gewinnen?
Ja, das ist die große Tragik. Es gibt Themen, und dazu gehört der Klimawandel, die werden eigentlich mit Verzicht identifiziert. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir in Deutschland werden unseren Wohlstand nur halten können oder auch nur erhöhen können, wenn wir tatsächlich Klimaschutz betreiben, wenn das Klima nicht außer Rand und Band gerät und wenn wir in die Zukunftstechnologien investieren. Und genau das passiert ja im Moment nicht. Und das beste Beispiel dafür, dass das nicht passiert, ist ja der gegenwärtige Automobilskandal. Wir laufen einfach hier in Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Und die deutsche Automobilindustrie ist so systemrelevant, dass wir uns das einfach nicht leisten können. Deswegen ist es ein Jammer, dass Klimawandel, Luftqualität, überhaupt Umweltschutz im Bundestagswahlkampf so gut wie gar nicht vorkommen.
Aber wenn Sie sagen, unser Wohlstand ist gefährdet, wie gut sind wir denn generell hier in Deutschland auf all das vorbereitet, was da jetzt kommen mag? Also glauben Sie, dass wir gegen mögliche heftige Regenfälle, gegen Stürme, Überschwemmungen und so weiter gewappnet sind?
Nein, ganz und gar nicht. Wir sehen es ja immer wieder jetzt in den letzten Jahren, zu welchen katastrophalen Auswirkungen es kommen kann. Und das zeigt ja eindeutig, wir sind überhaupt nicht vorbereitet darauf, dass sich die Wetterextreme intensivieren. Und ich glaube, das müssen wir schleunigst ändern. Irgendwie haben wir, glaube ich, immer noch das Gefühl, das wird sich schon wieder geben. Aber nein, es wird sich nicht geben. Die Politik hat nichts getan. Die Erderwärmung wird weitergehen und damit werden auch die Wetterextreme weiter zunehmen.
Aber was heißt es denn konkret? Müssen wir höhere Dämme bauen? Müssen wir Häuser sturmfest machen? Was müssen wir anpacken?
Ja, ganz verschiedene Dinge. Also natürlich müssen wir höhere Deiche bauen, denn der Meeresspiegelanstieg, der findet statt bei uns schon 20 Zentimeter seit 1900 und das passiert auch. Wir müssen, was die Hitzeperioden angeht, gerade auch in den Städten, viel mehr Beschattung haben, dass die Menschen nicht der prallen Sonne ausgesetzt sind. Wir müssen von liebgewonnenen Gewohnheit Abschied nehmen. Das heißt, nicht jedes Flussgrundstück darf bebaut werden. Wir müssen wieder für die Flüsse, für die größeren Flüsse, das geschieht schon zum Teil am Rhein, wieder Auslaufflächen zur Verfügung stellen. Also da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die wirklich durchgeführt werden müssen. Und das sollte man jetzt so schnell wie möglich angehen.
Mujib Latif, Meteorologe und Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Über Stürme und Gewitter, die auch hier bei uns in Deutschland mehr Schäden anrichten als noch vor 30 oder 35 Jahren.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Seit einigen Tagen gibt es immer wieder schreckliche Meldungen aus Myanmar, das Land zwischen Indien und Thailand. Fast 90% der Menschen dort sind Buddhisten. Es gibt ein paar Christen und es gibt ein paar Muslime, die gehören meist zu der Gruppe der Rohingya. Und die werden verfolgt. Die Vereinten Nationen, die haben heute von ethnischen Säuberungen in Myanmar gesprochen, womit sie das Vorgehen der Regierung gegen die muslimische Minderheit dort meint. Holger Senzel ist unser Korrespondent für diese Region. Holger, was ist bekannt? Ist das wirklich so heftig, was da abläuft?
Also es ist sehr heftig, obwohl die Armee allen Journalisten und auch den UN-Menschenrechtsinspektoren den Zutritt zur Unruheprovinz verweigert. Die Regierung sagt auch, dass Rohingya-Aktivisten selbst die Dörfer dort in Brand gesetzt haben. Doch es gibt Satellitenbilder, die der UN vorliegen, die zeigen, dass Soldaten auf fliehende Menschen schießen, dass sie ihnen in den Rücken schießen, dass sie Minen verlegen. Es gibt Bilder, die zeigen, dass Polizisten selbst dort Dörfer anzünden. Es hängt dicker schwarzer Rauch über dem Dschungel vor den brennenden Dörfern. Es riecht nach Benzin. Und man sieht auch ganz viele Videos in den sozialen Netzwerken, wo gewalttätiger Mob Jagd macht auf fliehende Rohingya-Mitglieder, wo Menschen in Brand gesetzt werden, mit Schwertern erschlagen werden. Es sind erschütternde Szenen, die wir sehen, und es sind auch erschütternde Berichte, die Flüchtenden, es sind jetzt 300.000, die aus dem Rakhine-Staat, dieser bitterarmen Provinz in Myanmar, nach Bangladesch geflohen sind. Es sind erschütternde Berichte, die sie dort von sich geben, von Vergewaltigung, von Mord, von Folter, von Kindern, die ins Feuer geworfen werden. Die Armee, wie gesagt, bestreitet das. Sie sagt, Terroristen sind schuld. Aber die UN ist überzeugt davon. Und man kann das auch, glaube ich, nicht mehr bestreiten, dass das, was dort stattfindet, ethnische Säuberung ist.
Jetzt hat die Armee einmal ausgewählte Journalisten durch das Gebiet im Norden des Landes geführt, wo auch viele Rohingya leben. Was haben diese Journalisten berichtet?
Naja, diese Journalisten haben völlig ausgestorbene Dörfer gesehen. Die Menschen sind geflohen. Sie haben ihre Boote, sie haben die Reisfelder verlassen und sie sind ausgewählten Augenzeugen zugeführt worden, die alle gesagt haben, dass die Rohingya-Aktivisten diese Dörfer in Brand gesetzt haben. Es gibt aber auch Berichte dann beispielsweise eines Kollegen von der BBC, der dann zufällig gesehen hat, wie burmesische Polizisten ein Dorf angezündet haben und der das dann, Jonathan Hatt war das, von der BBC auch so berichtet hat, dass er gesagt haben, das eine ist das, was die Armee uns glauben lassen will, das andere ist das, was sie hier sehen und das ist eine Geschichte, die von der ethnischen Säuberung und der Vertreibung eines ganzen Volkes aus diesem Teil Myanmars spricht.
Die Rohingya, die werden ja schon seit langem verfolgt und unterdrückt in Myanmar. Laut den UN ist sie die am stärksten verfolgte Minderheit der Welt. Dabei gibt es in Myanmar rund 130 andere Bevölkerungsgruppen. Also es ist sowieso ein Vielvölkerstaat, vielfältig wie das Land. Warum trifft es gerade die Rohingya? Weil sie muslimisch sind?
Weil sie muslimisch sind, ja. Und weil sie anders sind, weil sie Sündenböcke sind in diesem bitterarmen Land für alles, was schiefläuft. Weil buddhistische Mönche, ich meine, wir müssen da, glaube ich, auch mal so unsere Vorstellung vom Buddhismus im Westen ist ja immer die eines friedfertigen, toleranten, sanften Glaubens. Doch wenn Sie so die Töne der vermeintlich frommen Männer hören, buddhistischer Mönche, die sagen, wir verteidigen hier unser Land, die müssen weg, weil sonst erleben wir hier Zustände wie in Bangladesch, wie in Pakistan oder wie im Irak und Islam ist Terrorismus. Das sind schon harte Töne und diese buddhistischen Mönche haben auch immer wieder zu Pogromen aufgerufen gegen diese islamische Minderheit. 300.000 sind geflüchtet und man muss, glaube ich, damit rechnen, dass dieser Exodus weitergeht.
Wer kann da am ehesten was gegen die Verfolgung, die aktuelle Situation, die Gewalt bewirken? Die Vereinten Nationen, einflussreiche Staaten wie die USA, oder kann das Ganze vielleicht nur im Land selbst gelöst werden?
Ich habe meine Zweifel, dass die Regierung auf die internationale Kritik hört. Aung San Suu Kyi, die de facto Regierungschefin beispielsweise, hat alle diese Berichte und die internationale Kritik als Fake News bezeichnet. Also auch sie stellt sich hinter die Armee. Insofern befürchte ich, dass diese Vertreibung und die Gewalt dort weitergeht.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Holger Senzel über die Situation in Myanmar, wo die muslimische Minderheit der Rohingya verfolgt wird. Die UN spricht sogar von ethnischen Säuberungen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Laserpointer-Attacken sind ja für Piloten ein echtes Problem. Ne? Die Laser haben eine große Reichweite. Vom Boden aus lässt sich jemand im Cockpit tatsächlich in unfassbarer Höhe auch blenden. Gerade bei so sensiblen Flugphasen, ne? Start, Landung, da geblendet werden von einem Laserpointer ist echt übel. Bei mancher Meldung hat man schon gedacht, ey, ist das mittlerweile Volkssport oder was? Obwohl Geld und auch Haftstrafen da drohen, weil es echt gefährlich ist. Und die Täter, die sitzen irgendwo auf dem Feld und rennen danach weg. Nicht so in Berlin-Neukölln. Pascal Fischer, was war da los?
Ja, in der Nacht auf Sonntag, da waren Polizeihubschrauber zu der Zeit unterwegs. Und da drin wurden die Polizisten erstmal auch geblendet von so einem Laserpointer.
Ist was passiert?
Nee, glücklicherweise nicht. Außer, dass man den Schuldigen gepackt hat.
Ach was, und wie genau?
Naja, war wenig kriminalistische Intelligenz am Werk. Die Attacke kam nämlich aus einer Wohnung. Das haben die Beamten natürlich fotografiert mit der Kamera am Helikopter und damit haben die dann auch die Wohnung gefunden.
Das ist schön blöd vom Täter. Wer war's?
Es war ein 13-Jähriger, dem hat die Polizei den Laserpointer erstmal abgenommen natürlich und eine Mitteilung mit einem Foto von so einem grünen Pointerlicht rausgegeben und darunter in bester Checker-Manier geschrieben: Jetzt wissen wir, wo du wohnst.
Wo du wohnst, Alter. Wir nehmen unsere Laserpointer jetzt und machen einen Vortrag in der Uni und pointen auf unsere PowerPoint-Präsentation, oder?
Ja, was sonst?
Oder wir gehen einfach nach Hause. Das war die Redaktionskonferenz am Montagabend. Mit dabei Pascal Fischer.
Tschüss.
Am Mikrofon Ralf Günther, bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.